Mond, eine Biografie von Ben Moore. Die Mondlandung scheint eine halbe Ewigkeit her zu sein. Neil Armstrongs kleiner Schritt von der Mondlandefähre hinab auf die Mondoberfläche brannte sich so tief in das kollektive Gedächtnis ein, dass wir heute kaum noch das Unglaubliche daran wahrnehmen. Wieso also sollten wir uns jetzt auf einmal wieder für den Mond interessieren? Die Antwort? Weil er immer noch ein Mysterium ist. Auch Jahrzehnte nach der Apollo-11-Mission wissen wir immer noch nicht, wie der Mond entstanden ist. Denn nach der geglückten Landung versiegte nicht nur das Interesse, sondern auch das Fördergeld für die Mondforschung. Das ändert sich gerade. Die chinesische Regierung will zum Beispiel Bergbauminen auf dem Mond betreiben. Und die Wissenschaft spielt mit der Idee, eine ständige Mondstation zu errichten. Eine großartige Zeit also, um sich noch einmal in die Geschichte dieses sagenumwobenen Erdtrabanten zu stürzen, von seinem Ursprung bis zu seiner Bedeutung für die menschliche Kultur. Blink Nummer 1. Die alten Griechen waren die ersten, die den Mond wissenschaftlich zu erklären versuchten. Jede Nacht glitt das Licht des Mondes von der eurasischen Steppe bis zur afrikanischen Savanne über die weite Welt. Je länger die ersten Menschen in sein fahles Gesicht schauten, desto mehr Fragen stellten sie sich. Weil Mathematik und Physik noch nicht erfunden waren, nahmen sie an, dass das wundersame Schauspiel am Himmel das Werk von Göttern und Geistern sein müsse. Ein Beispiel dafür ist das vor 2500 Jahren in Indien verfasste Epos Mahabharata. Es berichtet, wie Götter und Dämonen sich verbündeten, um ein Elixier der Unsterblichkeit zu schaffen. Doch die Götter betrogen die Dämonen und entwendeten den Trank. Im darauf folgenden Schlachtgetöse versuchte der Dämon Rahu, ihn zurückzustehlen. Doch er scheiterte. Die Sonne und der Mond hatten den Gott Vishnu vorgewarnt, der gerade noch rechtzeitig erwachte und Rahu köpfte. Sowohl Rahus kopfloser Körper als auch sein körperloser Kopf wurden verdammt, auf ewig der Sonne und dem Mond durch die schwarze Nacht hinterher zu jagen. Immer wenn Rahu einen der beiden Verräter einholt und verschluckt, erlebt die Erde eine Sonnenfinsternis, lautet die Legende. Lange dauert das Schauspiel nicht. Schließlich gleiten Mond und Sonne einfach wieder aus dem abgetrennten Hals hinaus. Die Griechen versuchten im 6. Jahrhundert vor Christus als erste über solche übernatürlichen Erklärungen hinwegzukommen. Sie wandten sich von der Idee ab, dass der Kosmos und die Erde dem Wunsch der Götter gehorchten. Stattdessen versuchten sie, naturwissenschaftliche Gesetze zu erkennen, die den Lauf der Dinge erklären. Ein Grieche, der sich besonders hervortat, war Pythagoras, der ungefähr von 570 bis 495 vor Christus auf der Insel Samos lebte. Pythagoras versuchte, das reflektierende Licht auf der Mondoberfläche zu deuten und leitete daraus ab, dass die Erde rund ist. Dann, im 5. Jahrhundert vor Christus, schaute der Philosoph Parmenides noch einmal genauer hin und fand heraus, dass der Mond das Sonnenlicht reflektiert. 200 Jahre später konnte Aristarch unsere Stellung im Sonnensystem benennen und begann, die Distanz zwischen Mond und Erde zu messen. Er stützte seine Berechnungen auf eine einfache Methode. Er zählte, wie lange der Mond braucht, um einen Schatten zu kreuzen. Weit daneben lag er nicht. Doch die Forschung fand ein abruptes Ende. Mit den Römern kehrten Mythologie und Aberglaube zurück. Auf Jahrhunderte erlosch das helle Licht der griechischen Wissenschaft. Blink Nummer 2. Der Mond lieferte schon früh Stoff für Science-Fiction-Geschichten. Die Erfindung des Teleskops zu Beginn des 17. Jahrhunderts inspirierte eine ganze Reihe von originellen Mondgeschichten. Die Oberfläche des Mondes konnte nun von der Erde aus betrachtet werden und regte damit die Fantasie von Schriftstellern an. Sie spekulierten über Außerirdische, Ozeane und Berge auf dem Mond. Eine neue Welt lag vor ihren Augen. Einige der Geschichten waren vollkommen abgedreht. Der Historiker und Bischof Francis Godwin schrieb im 17. Jahrhundert den Roman »Der Mann im Mond«, in dem ein gewisser Domingo González mit einem Fluggerät einer Schwanenfamilie bis zum Mond folgt. Dort trifft er auf eine paradiesische Welt mit Ozeanen und einer Spezies besonders groß gewachsener Christen. Andere Science-Fiction-Romane versuchten, eine etwas plausiblere Geschichte vom Flug ins All zu erzählen. Im 1865 erschienenen Roman »Von der Erde zum Mond« des französischen Schriftstellers Jules Verne feuert eine Kanone Kapseln ins All, in denen es sich Astronauten gemütlich gemacht haben. Je besser unsere Technologien wurden, desto mehr zweifelten Wissenschaftler an den frühen Fantasien der Romanautoren. Die Nachricht kam bei den Schriftstellern an. Sie wandten sich immer realistischeren Versionen der Mondreise zu. Ein Klassiker des Genres ist H.G. Wells' 1901 erschienene Erzählung »Der erste Mensch auf dem Mond«. Er erkannte ein Kernproblem der Mondreise, die Schwerkraft. Im Roman nutzt sein Raumschiff Gegenschwerkraft, um bis zum Mond zu kommen. Dort angekommen treffen die beiden Helden jedoch auf eine ziemlich beklemmende Welt. Nur eine kleine Insektenart, die Seleniten, leben unter der unbewohnten Mondoberfläche. Auch russische Autoren widmeten sich dem Thema. Der erste Raketenwissenschaftler des Landes, Konstantin Tsiolkovsky, beschrieb in seinem Science-Fiction-Roman »Auf dem Mond« ziemlich genau, welchen Einfluss die niedrige Schwerkraft auf den menschlichen Körper hat. Aus dem Stoff dieser Geschichten erwuchsen die Träume vieler Nachwuchswissenschaftler. Und damit der spätere Erfolg der Forschung, dem wir uns im folgenden Blink widmen. Blink Nummer 3. Das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion befeuerte die Monderkundung. Zum Leidwesen der USA entwickelte sich die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich schnell zu einer Weltraummacht. Beide Länder buhlten um die besten Wissenschaftler, von denen die meisten zu der Zeit im zerstörten Deutschland lebten. Die Sowjets hatten die Nase vorn. Mit gewagten Experimenten machten sie rasante Fortschritte bei der Erkundung des Alls. Am 4. Oktober 1957 war es dann soweit. Sputnik, der erste menschengemachte Satellit, startete in den Weltraum. Die kleine Kugel umkreiste mit ihren vier Antennen die Erde und gab dabei ein Piepen von sich. Eine Glanzleistung, mit der die Sowjets die USA ziemlich alt aussehen ließen. Damit nicht genug. Nur einen Monat später schossen die Sowjets das erste Lebewesen ins All, die Hündin Laika. Die USA fielen immer weiter zurück. Der erste Satellitenstart am 6. Dezember 1957 scheiterte. Die Rakete explodierte etwa einen Meter über der Abflugstation. Für die Sowjetunion ein gefundenes Fressen. Bei einem Treffen der Vereinten Nationen bot der sowjetische Gesandte sarkastisch an, man könne sicherlich im Rahmen eines Technologieförderprogramms für die Dritte Welt Fördermittel und Know-how für die USA bereitstellen. Damit war für US-Präsident Kennedy das Maß voll. Gedemütigt von der Sowjetunion setzte er nun alles daran, vor dem kommunistischen Rivalen auf dem Mond zu landen. Am 25. Mai 1961 stellte er der Öffentlichkeit die Apollo-Mission vor. Die Mondlandung war in den Köpfen der Amerikaner und Sowjets längst keine rein wissenschaftliche Frage mehr, sondern ein Wettkampf der Weltanschauungen. Welches der beiden Länder würde zuerst einen Menschen auf den Mond befördern können? Kapitalismus oder Kommunismus? In den folgenden Jahren flossen nach heutigem Wert gerechnet mehr als 100 Milliarden US-Dollar in das amerikanische Weltraumprojekt. Aber die Sowjets erreichten immer noch wichtige Etappensiege. Die erste Frau schwebte im All, der erste Weltraumspaziergang gelang und Kosmonauten kreisten in Straßenkleidung in ihrem Raumschiff. Doch die Großinvestitionen der Amerikaner zahlten sich aus. Mit Apollo 11 landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 20. Juli 1969 auf dem Mond. So hart das Ringen auch gewesen war, beide Seiten profitierten bis zum Schluss voneinander. Die Mondlandung ist nicht der Sieg eines Wirtschaftssystems. Sie ist das Ergebnis vom wissenschaftlichen Fortschritt, errungen von Sowjets, Amerikanern, Franzosen, Deutschen und vielen anderen an der Weltraumforschung beteiligten Nationen. Blink Nummer 4. Für die Astronauten, die auf dem Mond landeten, tat sich eine neue Welt auf. Als Buzz Aldrin am 20. Juli 1969 seine Fußsohle auf die Mondoberfläche setzte, verschlug es ihm fast die Sprache. Wunderschön, wunderschön, wunderbare Ödnis. Eine neue Welt lag vor ihm. Doch wie sah sie aus? Der Blick vom Mond aus, egal von welchem Punkt, unterscheidet sich grundlegend von unserer irdischen Perspektive. Apollo 11 landete während der langen Mondtage, wenn die Sonne seine Oberfläche erleuchtet. Aldrin durchwanderte also eine durchleuchtete Landschaft. Außerdem ist die Krümmung des Planeten in etwa 2,5 Kilometer Entfernung mit dem bloßen Auge zu erkennen, weil der Mond kleiner als die Erde ist. Die verschiedenen Grauschattierungen auf dem Mond machten es fast unmöglich, Dinge in der Ferne zu erkennen. Auch weil Größenvergleiche in der kahlen Landschaft fehlten. Da der Mond keine Atmosphäre besitzt, die das Licht brechen könnten, blieb der Himmel Tag und Nacht dunkel. Und weil der Mond so langsam rotiert, dauerten Sonnenuntergänge eine ganze Stunde. Mit dem Perspektivwechsel erschien die Erde auch auf einmal viel gewaltiger als der Mond. Von dort oben sieht sie 13 Mal so groß aus wie der Mond von hier unten. Die einzelnen Kontinente und Ozeane sind trotz der großen Distanz deutlich zu sehen. Auch die Milchstraße und die Sterne zeichnen sich gegen den schwarzen Hintergrund viel klarer ab und funkeln deshalb weniger. Für die Astronauten der Apollo-Missionen wurde der Mondtrip auch zu einem spirituellen Erlebnis. Aldrin und Armstrong sprachen später oft über die Erfahrung, die gesamte Erde auf einen Blick zu sehen. Als blassen blauen Punkt, wie der berühmte Astrophysiker Carl Sagan einst schrieb, habe sie den beiden in der Ferne geleuchtet. Bei Michael Collins, der die beiden von der Landefähre aus begleitete, hinterließ die Reise einen ebenso tiefen Eindruck. Doch für ihn blieb auch ein dumpfes Gefühl zurück. Alleine in der Kabine beobachtete er, wie die langen Schatten langsam über den Mond und seinen Krater glitten. Ein ziemlich lebensfeindliches Bild, wie Collins später schrieb. Seine ersten Besucher erinnerten sich ein Leben lang an diese Stunden auf dem Mond. Aber was trug Apollo 11 zum menschlichen Verständnis der Mondoberfläche bei? Das erfahren wir im folgenden Blink. Blink Nummer 5. Die von der Apollo 11 gesammelten Daten bilden die Grundlage unseres Wissens über den Mond. 21 Stunden lang kletterten die beiden Astronauten der Apollo-11-Mission durch die Krater und Felsen am Äquator des Mondes, um Proben einzusammeln. Als die Steine und Partikel später auf der Erde analysiert wurden, verpufften mit einem Mal Jahrhunderte des Spekulierens über die Mondoberfläche. Zuerst war da die Kruste, auf der Armstrong und Aldrin damals herumspazierten. Sie besteht aus den beiden Magmagesteinen Anorthit und Basalt. Beide kommen auch auf der Erde vor. Die staubige Oberfläche heißt Regolith und ist im Grunde fein gemahlenes Gestein. Als Wissenschaftler die Proben später auf der Erde im Labor öffneten, nahmen sie Schießpulver und Aschegeruch wahr. Aus Versehen atmete einer der Anwesenden ein paar Partikel ein und litt die darauffolgenden Tage an einem Mondheuschnupfen, Husten und tränende Augen inklusive. Obwohl die Berge auf dem Mond den Mount Everest am höchsten Punkt um 1938 Meter überragen, weisen sie weniger steile Anstiege auf. Die Steigung beträgt gerade einmal 3 Grad. Für Kletterer wären die Mondberge also keine große Herausforderung. Das Flachland des Mondes verdankt seinem Namen einem Fehler. Astronomen hielten die Täler für Seen und nannten sie Maria, lateinisch für Meere. In Wirklichkeit handelt es sich um Basaltgestein, das von urzeitlichen Vulkanausbrüchen übrig geblieben ist und aus der Ferne wie Wasser funkelte. Die Apollo-Astronauten konnten darüber hinaus auch bezeugen, dass die Mondoberfläche mit Kratern übersät ist. Weil es keine lebenden Prozesse mehr auf dem Mond gibt, prägt sich jede Berührung auf der Oberfläche ein. Bis heute schlagen immer wieder Meteoriten und Weltraummüll ein und hinterlassen trichterförmige Löcher. Der Mond gab auch einen kleinen Teil seiner Geschichte preis, als die Apollo-Piloten auf ihm landeten. Durch die zurückgebrachten Steine wissen wir jetzt, dass der Mond vor 4,53 Milliarden Jahren entstand. Sein Kern bestand aus einem glühend heißem Lavasee. Die darauffolgenden paar Millionen Jahre kühlte die Glut langsam ab. Dabei entstanden die Gesteinsschichten, die ihn wie eine Zwiebel immer mehr umgaben. In seinem Herzen befindet sich noch immer ein Eisenkern, umgeben von einer dünnen Lavaschicht. Ohne die Apollo-Mission würden wir heute noch immer im Dunkeln stehen. Doch viele Fragen zur Herkunft des Mondes blieben erst einmal unbeantwortet. Blink Nummer 6. Obwohl die Herkunft des Mondes weiterhin Rätsel aufgibt, gibt es inzwischen eine plausible Vermutung. Die Proben der Apollo-Mission enthüllten, dass der Mond und die Erde aus ziemlich genau demselben Material bestehen. Daraus entwickelten Forscher dann eine Vermutung über die Herkunft des Mondes, das Einschlagsmodell. 5 Jahre nachdem die Astronauten auf die Erde zurückgekehrt waren, veranstaltete die Cornell-Universität in New York eine Konferenz zu den natürlichen Satelliten, die um Planeten kreisen. Die Astronomen William Hartman und Donald Davis stellten hier ein neues Modell zur Entstehung des Mondes vor. In ihrem Modell stieß vor 4,51 Milliarden Jahren ein Planet so groß wie der Mars mit der Erde zusammen. Der Aufprall kostete die Erde einen Teil ihrer Masse. Einzelne Teile flogen im All umher und gerieten in die Umlaufbahn der Erde. Langsam entstand aus ihnen ein Gebilde, das wir heute als unseren Mond kennen. Seit die beiden ihr Modell 1974 vorstellten, streiten sich die Wissenschaftler darüber. Eines der Gegenargumente: Wenn der Himmelskörper und die Erde wirklich aufeinanderprallten und daraus der Mond entstand, müsste der Mond zu ähnlichen großen Teilen aus der Erde und dem ursprünglichen Himmelskörper bestehen. Doch dazu ist die Übereinstimmung zwischen Erde und Mond einfach zu groß. Proben von Meteoriten des Mars bestätigen, ganz egal, wo der andere Planet herkam, er hätte sich chemisch viel mehr von der Erde unterscheiden müssen. Und das müsste sich ebenso im Mond nachweisen lassen. Es scheint also, als sei das Einschlagsmodell nicht wirklich die Lösung des Rätsels. Viele Forscher sind deshalb längst zu einer neuen Theorie übergegangen. Sie vermuten, dass zwei gleich große Planeten dank der Schwerkraft immer näher umeinander kreisten und schließlich miteinander verschmolzen. Der neue Himmelskörper war unsere Erde. Aus den herumfliegenden Teilen bildete sich der Mond. Auch diese Theorie bleibt erst einmal eine Vermutung. Sicher ist aber, dass wir noch einige Enthüllungen erleben werden. Blink Nummer 7. Der Mond beeinflusst zwar unsere Lebensbedingungen auf der Erde, aber nicht unser Verhalten. Fast alles Leben auf der Erde folgt dem zirkadianen Rhythmus, also dem Kreislauf von Tag und Nacht. Dieses immer wiederkehrende Muster beeinflusst biologische Prozesse wie den Stoffwechsel, das Wachstum und das Fressverhalten von Lebewesen. Bestimmte Organismen hingegen haben sich besser an den zirkalunaren Kreislauf gewöhnt, dessen Takt vom Mond vorgegeben wird. Besonders Meeresbewohner, deren Leben von Ebbe und Flut bestimmt werden, sind von der Anziehungskraft des Mondes abhängig. Winkerkrabben futtern zum Beispiel nur bei Ebbe, die etwa 12 Stunden und 25 Minuten dauert. Der Rhythmus der Gezeiten, auch zirkatidal genannt, unterscheidet sich damit vom Tag-Nacht-Kreislauf. Die Monduhr ist von Geburt an in ihren genetischen Code eingebaut. Ganz egal also, ob die Sonne auf ihren Panzer brennt oder Hagel ihren Weg erschwert, Winkerkrabben wandern bei Ebbe durch die Gegend. Ein weiteres Beispiel sind Zuckmücken, die an der europäischen Atlantikküste leben. Über die Jahrtausende haben sich die kleinen Fliegen angewöhnt, ihre Eier bei der niedrigsten Ebbe des Monats zu legen. Wenn die Zeit gekommen ist, schlüpfen die ausgewachsenen Fliegen, paaren sich und legen ihre Eier, bevor sie mit der steigenden Flut wieder sterben. Ihr gesamtes Leben dauert nur wenige Stunden und ist komplett vom Mondkreislauf bestimmt. Im Gegensatz zu Winkerkrabben und Zuckmücken hängt unser menschliches Verhalten nicht vom Mond ab. Der weibliche Menstruationszyklus etwa hat, entgegen weit verbreiteter Mythen, nichts mit dem Mond zu tun. Die Fehlannahme hat einen einfachen Ursprung. Man ging davon aus, dass der Mond die gleiche Wirkung auf Menschen haben müsse wie auf das Meer. Doch die Anziehungskraft des Mondes auf Menschen ist so gering, dass sie noch nicht einmal messbar ist. Eine vorbeisummende Fliege hat mehr Anziehungskraft als Mond, Sonne und alle Sterne zusammen. Auch mit menschlichem Wahnsinn hat der Mond nichts zu tun. Das englische Wort Lunatic, Verrückter, kommt zwar vom lateinischen Wort für Mond, Luna, aber es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege, dass der Mond irgendeinen Einfluss auf unsere Psyche hat. Märchengeschichten von steigenden Mord- und Selbstmordraten bei Vollmond sind also nichts anderes als genau das. Märchengeschichten. Blink Nummer 8. Eine dauerhafte Mondstation wäre für die Forschung ein wichtiger Schritt. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten planten von Anfang an, auf dem Mond dauerhaft eine Station einzurichten. Doch als nach der geglückten Apollo-Mission das Interesse verebbte, verschwanden auch die Pläne wieder in den Schubladen. Seit einigen Jahren ist das Thema nun wieder auf dem Tisch. Auf der ganzen Welt diskutieren Forscher jetzt wieder die Frage, welche Vorteile so eine Mondstation hätte. Für die Forschung wäre das ein wichtiger Schritt. Vom Mond aus könnten Astronomen und Weltraumreisende das All viel besser erforschen. Teleskope könnten vom Mond aus klarere Bilder bekommen als von der Erde. Ohne Atmosphäre bricht das Licht nicht, Sterne funkeln dadurch weniger. Damit ergäben sich ganz neue Möglichkeiten. Teleskope könnten vom Mond aus andere Planeten im Auge behalten und nach Lebensspuren Ausschau halten. Biosignaturen nennen Forscher solche Zeichen, die Lebewesen hinterlassen. Auch Radioastronomie könnte zum Einsatz kommen. Ohne die Millionen Störsender, Handys und Radios auf der Erde wäre das Signal kristallklar. So könnte man die Distanz zu Planeten und anderen Objekten im All besser messen. Vom Mond aus erscheint auch die Welt in neuem Licht. Aus dieser Perspektive ließe sich das ganze Ausmaß des Klimawandels viel besser beobachten. Auch der Zustand unserer Meere könnte effektiver überwacht und analysiert werden. Außerdem könnten Forscher von dort aus nach Objekten Ausschau halten, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Kurzum, so eine Station wäre ziemlich praktisch. Besonders wenn die Menschheit den Weltraum selbst erkunden will, ergibt eine Mondstation also Sinn. Ein Ziel, das bei Forschern und Unternehmern hoch im Kurs steht, ist der Mars. Der Bau einer Mondstation würde dieses Unterfangen ankurbeln. Durch sie könnten wir lernen, mit den Lebensbedingungen im All umzugehen. Zuletzt würden auch die Kosten für Ausflüge drastisch sinken. Weitaus weniger Raketentreibstoff wäre nötig, um aus der geringen Anziehungskraft des Monds zu entfliehen. Wer kann schon wissen, welche unglaublichen Chancen und Gefahren so eine Mondstation für die Menschheit schaffen würde? Vielleicht finden wir es heraus. Und vielleicht noch viel schneller, als wir uns träumen lassen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der Mond, seit wir in den Himmel schauen, für uns Menschen eine besondere Rolle spielt. Sein fahles Licht inspirierte Aberglauben, Riten und übernatürliche Geschichten. Aber von den Griechen bis in die Gegenwart auch die Wissenschaft. Im 20. Jahrhundert rangen die Sowjetunion und die USA um die Vorherrschaft im All, um nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Am Ende des Rennens stand die Mondlandung von Apollo 11. Sie ebnete einem neuen Zeitalter der Weltraumerkundungen den Weg. Das waren unsere Blinks zu Mond, eine Biografie von Ben Moore. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald.